Ein herzliches Willkommen bei der ersten Folge von Der gesunde Ton. Ich habe mir zum Start des Podcasts einen echten Fachmann im Bereich der Musikergesundheit bzw. Musikermedizin und Musikphysiologie eingeladen. Herrn Professor Doktor der Medizin André Lee aus Hannover. Er ist dort am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin stellvertretender Direktor und mit ihm habe ich unter anderem über seine Arbeit dort gesprochen und was so alles in den Bereich eines Musikmediziners fällt. Eine kleine Anmerkung vorab noch von mir. Ich habe Herrn Lees Studienort fälschlicherweise nach Hamburg verlegt. Das war ein kleiner Fehler meinerseits, denn er hat ausschließlich in München studiert. Aber nun, da alle Unklarheiten beseitigt sind, geht es auch schon los mit der ersten Folge. Viel Spaß und vielleicht auch ein paar neue Erkenntnisse beim Zuhören. Lieber Herr Lee, herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge bei Der gesunde Ton. Vielen Dank, ich freue mich ganz arg, dass Sie sich bereit erklären, die erste Folge mit mir zu bestreiten und mit mir über Musikermedizin in der Forschung zu sprechen und bin gespannt, was Sie so zu erzählen haben.
Ja, liebe Frau Hümpfer, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Vielen, vielen Dank. Weil mir natürlich die Musikermedizin und die Musikphysiologie sehr am Herzen liegt und ich freue mich immer, wenn es die Möglichkeit gibt, dieses Fach zu präsentieren und auch ein bisschen darüber zu sprechen, was beinhalten diese Begriffe, was ist damit verbunden.
Sehr schön, ganz herzlichen Dank. Das freut mich, wunderbar. Ich würde Sie erstmal ganz kurz vorstellen, damit auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen eine kleine Ahnung haben, wer eigentlich an der anderen Leitung sitzt. Geboren sind Sie in Pinneberg. Ein norddeutsches Kind.
Genau, das ist richtig.
Und dann haben Sie in Hamburg und München Medizin studiert.
Ja.
Und dann genau, nach dem Studium der Inneren Medizin in Hamburg waren Sie von 2009 bis 2014 Mitarbeiter am Institut für Musikphysiologie. Oder sagt man Musikerphysiologie? Musikphysiologie?
Nee, das ist tatsächlich Musikphysiologie und Musikermedizin.
Ach, okay, also für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover bei Herrn Professor Dr. Eckhard Altenmüller.
Ja, genau das ist.
Der nächste Schritt war dann 2014 bis 2020 an der neurologischen Abteilung rechts der ISA in München. Und da haben Sie dann auch 2020 Ihren Facharzt gemacht.
Ja.
Für Neurologie.
Für Neurologie, so ist es. Richtig.
Warum Neurologie?
Ach, ja, so ursprünglich schon während des Studiums hat mich das eigentlich sehr interessiert, die Neurologie. Und ja, letztendlich irgendwann habe ich dann gedacht, ich schaue mal in Neurologie, indem ich meine Doktorarbeit dort mache. Und habe dann 2005 war das bei Herrn Professor Böker angefragt, ob es irgendwelche Doktorarbeiten gibt in der Neurologie. Und da gab es eben ein sehr interessantes Projekt, ein Bildgebungsprojekt, wo die Fragestellung war, welche Bereiche im Gehirn sind dafür zuständig, Dinge vorherzuplanen. Das heißt also zum Beispiel ganz einfach gefragt, und so hat er mir das damals auch erklärt, wenn man eine Tasse hochhebt oder einen Gegenstand hochhebt, dann drücken wir immer so fest zu, dass wir es hochheben können, aber wir drücken nie so fest zu, dass es kaputt geht. Also wir können ja auch eben sehr grazile Dinge hochheben wie Eier oder Erdbeeren, Himbeeren. Und wo wird diese Kraft? Wir machen uns ja trotzdem nie bewusst darüber Gedanken, wo kommt diese Kraft her? Und diese Vorausberechnung der Kraft, welche Hirnbereiche da aktiv sind und damit zu tun haben, das war die Fragestellung. Das fand ich natürlich hochinteressant, weil es natürlich eine feinmotorische Fragestellung war und ich spiele ja selber auch Geige. Fand ich das natürlich sehr, sehr spannend. Wie wird eigentlich die Feinmotorik und dieses Vorausschauende geplant? Und so bin ich das erste Mal natürlich neben den Vorlesungen in die Neurologie gekommen.
Ja, sehr spannend. Also Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Sie ja auch Musiker sind, schon immer von klein auf mit der Geige unterwegs. Und es kam dann auch 2020 eben nach dem Facharzt dazu, dass Sie dann wieder zurück nach Hannover gegangen sind an das Institut. Für Musikphysiologie und Musikermedizin. Und da auch dann eine Professur jetzt mittlerweile innehaben.
Ja, das ist richtig, genau. Also das erste Mal, dass ich hier war, wie Sie gesagt haben, zwischen 2009 und 2014, das war dann also als wissenschaftlicher und ärztlicher Mitarbeiter. Natürlich, weil ich es sehr spannend fand, dieses in Tier am Institut arbeiten zu können. Ich kannte das Institut tatsächlich vom Namen schon. Also eben auch mein damaliger Doktorvater, zufälligerweise, der wusste, dass ich Geige spiele. Das war in 2005, also 4 Jahre, bevor ich hier angefangen habe. Und da hat er mich gefragt, ah, ist ja interessant, es gibt in Hannover ein Institut, das beschäftigt sich tatsächlich mit Fragestellungen zur Musikermedizin und zur Musikphysiologie eben. Welche Abläufe spielen eine Rolle beim Musizieren? Ob ich das kenne? Und da habe ich das erste Mal davon gehört. Also das ist nicht, dass ich das die ganze Zeit kannte. Und dann war in 2009, als ich dann in Hamburg meine erste Stelle hatte, zufällig, also eine Stellenausschreibung im Deutschen Ärzteblatt, die eben einen medizinischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter, das ist ja ein wissenschaftliches Institut, also wissenschaftlichen Mitarbeiter dann gesucht haben. Mhm. Ich sage immer, das war auch zufällig, ich habe das gar nicht selber gesehen. Das hat jemand mir gesagt, hier an diesem Institut. Und dann habe ich gedacht, ah ja, dieses Institut, das kenne ich, das ist ja ganz interessant. Und ich habe doch mal ein bisschen geguckt, was die so machen. Aber ich wusste nicht, mir war nicht klar, dass man hier eben als wissenschaftlicher und ärztlicher Mitarbeiter auch fest angestellt sein kann. Und da habe ich gedacht, das ist ja total interessant, da bewerbe ich mich jetzt. Und ja, Gott sei Dank hat das auch geklappt. Dann 2009 war ich 5 Jahre hier, aber eben, weil es keinen Facharzt gibt für Musikermedizin und ich natürlich trotzdem meinen Facharzt haben wollte, bin ich dann wieder zurückgegangen in die Klinik, in den Klinikalltag und da dann eben wieder zurück nach München, wo ich studiert habe, am Klinikum rechts der Isar in die Neurologie, wie Sie gesagt haben.
Ja, jetzt würde die klassische Frage wahrscheinlich gleich kommen, was ist schöner, Hamburg oder München? Oder in dem Fall Hannover oder München?
Gute Frage, ja, Hannover ist eine sehr schöne Stadt, also muss man wirklich sagen, sehr, sehr grün, mit der riesen Eilenriede. Hier die Musikhochschule und auch unser Institut ist ja gegenüber von der Musikhochschule, liegt ja direkt am Ende dieses riesigen Stadtparks letztendlich, dieser Eilenriede, das hier losgeht und dann sich wie so ein grüner Gürtel einmal um Hannover rumzieht. Also deswegen von der Lage ist Hannover ganz, ganz hervorragend.
Ich habe gehört, der soll angeblich größer als der Central Park sein.
Ja, genau, das habe ich auch gehört. Es ist einer der größten städtischen Parks, die es wohl gibt in Europa. Aber natürlich hat mir München auch sehr gut gefallen. Ich meine, ich habe da studiert und war natürlich da dann wieder zum Facharzt machen. Also natürlich ist München auch eine sehr schöne Stadt.
Ja, klar. Also klar. Es hat beides was, der Norden und der Süden. Ja, so wunderbar. Gut, Sie haben es gerade schon angesprochen. Die Begriffe Musikermedizin und Musikphysiologie. Und die würde ich gerne ein bisschen genauer mit Ihnen besprechen, weil ich glaube, da gibt es so manchmal auch Missverständnisse, was die beiden Begriffe angeht. Was versteht man denn genau unter Musikermedizin?
Ja, also Musikermedizin im engeren Sinne beschäftigt sich eigentlich mit den Krankheiten oder mit Beschwerden, die durch das Musizieren am Instrument entstehen. Tatsächlich, also das sind dann also das häufigste musikermedizinische Beschwerdebild sind Schmerzen, akut oder eben auch chronische Schmerzen. Aber dann aus neurologischer Sicht, das häufigste Krankheitsbild ist die fokale Dystonie, eben auch eine Erkrankung, die zum Verlust der feinmotorischen Kontrolle führt. Vielleicht können wir da später nochmal genauer darauf eingehen.
Genau, ja.
Sicherlich eine Erkrankung ist, die, wie soll man sagen, durch dieses intensive sich beschäftigen, und das langjährige intensive sich beschäftigen am Instrument mit diesen feinmotorischen Abläufen etc. mit verursacht wird. Und es ist so, dass etwa 1-2% aller Profimusiker davon betroffen sind, was im Vergleich eben mit anderen Bewegungsstörungen, also die Dystonie zählt eben zu den Bewegungsstörungen und es gibt auch noch andere Formen der Dystonie, die eben nicht aufgabenspezifisch sind, bei den Musikern das aber doch häufiger auftritt. Das heißt auch etwas, was eben, wo das Musizieren an sich eben leider Gottes den Risikofaktor darstellt.
Okay. Gibt es denn zur Musikermedizin einen geschichtlichen Hintergrund, eine geschichtliche Entwicklung, dass man sagen könnte, das gab es schon musikermedizinische Forschung oder Ansichten, gab es schon weit vor unserer Zeit oder ist es tatsächlich was sehr Neuartiges?
Also verglichen mit anderen Fachrichtungen der Medizin jetzt im Allgemeinen ist es natürlich ein relativ neues Fach, das kann man sagen. Aber ganz neu ist es jetzt auch nicht mehr. Also die ersten, also im deutschsprachigen Raum, die erste Abhandlung letztendlich von einem Herrn Sunderlin ist immerhin von 1831, also nicht ganz 200 Jahre her, muss man sagen. Also einige Jahre nach, also nicht wenige Jahre nach dem Tod Beethovens und noch bevor Brahms geboren wurde letztendlich. Und genau, der Titel war, wenn ich mich richtig erinnere, so ein ärztlicher Ratgeber für Musiktreibende. Das heißt also, es war jetzt keine systematische Monographie oder keine systematische Abhandlung über Entstehungsgeschichte von Krankheiten. Es war mehr so ein Ratgeber, was kann man tun, wenn Beschwerden da sind. Und ich glaube, da waren zum Teil auch Rezepturen beschrieben, die man sich anrühren konnte bei bestimmten Beschwerdebildern. Das heißt also, eine Systematik, wie wir sie in heutigen Sinne kennen, war das sicherlich noch nicht. Aber es war eben das die erste Schrift, die sich tatsächlich doch dann explizit an die Musizierenden gerichtet hat. Und dann ging es Anfang des 20. Jahrhunderts ging es dann weiter mit einem Herrn Steinhausen, der eben verschiedene längere und kürzere Schriften verfasst hat über die Musikphysiologie, also über das Ausführen der Musik an sich, was braucht man, um Musik zu machen, welche Abläufe sind da notwendig, etc. etc. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, dass man auch mal guckt, wie funktioniert überhaupt das Musizieren aus physiologischer Sicht? Wie gesagt, welche Abläufe sind da notwendig? Welche Bewegungen, welche Muskeln sind beteiligt? Welche Gelenke sind beteiligt? Und das ist ja ein bisschen dieser Unterschied zwischen Musikphysiologie im eigentlichen Sinne und Musikermedizin im eigentlichen oder im engeren Sinne. Das heißt, die Physiologie beschäftigt sich tatsächlich erstmal mit dem, wie geschieht etwas? Wie funktioniert etwas? Und das ist erstmal unabhängig von irgendwelchen Krankheiten. Aber natürlich ist eben die Musikphysiologie oder die Physiologie überhaupt Voraussetzung, um eben zu verstehen, wie Krankheiten entstehen. Wenn man weiß, wie es funktioniert, weiß man auch oder kann man leichter verstehen, was dahinter steht, wenn Beschwerden da sind. Und das ist dann die sogenannte Pathophysiologie, die sich eben aus der Physiologie ergibt. Und aus dieser Pathophysiologie, da wird es dann eben musikermedizinisch sozusagen. Wie entstehen Krankheiten? Was funktioniert nicht mehr so gut? Warum entstehen Beschwerden? Und dann, wenn man das verstanden hat, dann folgt eben im besten Falle die Therapie. Das heißt also, man hat diesen Schritt von der Physiologie zur Pathophysiologie, zur Diagnostik, zur Therapie. Und ich glaube eben, dass dieser Steinhausen da die Grundlage gelegt hat eben und die Physiologie das erste Mal im Mittelpunkt gerückt hat.
Also Steinhausen sei Dank.
Ja, also ein Stückchen weit, auf jeden Fall, genau. Der hat sich da intensiv beschäftigt und eben das auch publiziert. Ich denke nicht, dass er der Erste ist, der sich aus medizinisch-physiologischer Sicht damit beschäftigt hat, aber er hat eben diese Dinge dann auch veröffentlicht. Und dann eben aber auch Anfang des 20. Jahrhunderts war dann der Nächste, der eine etwas größere Monographie veröffentlicht hat, war der Julius Flesch, der in Wien praktiziert hat. Und wenn ich das richtig gesehen habe, eben Bruder war von Karl Flesch, dem berühmten Geiger und Geigenviolinpädagogen auch, jeder Geiger kennt ihn, das Skalensystem von Karl Flesch. Und eben der Bruder Julius Flesch, der hat tatsächlich auch ein Werk über Berufskrankheiten der Musiker veröffentlicht.
Die haben dann wahrscheinlich eng miteinander kommuniziert, kann ich mir vorstellen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Genau, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben klar, also dass Karl Flesch sicherlich auch zumindest über die Beschwerden vom Musizieren wusste, weil er sich ist. Also es gibt ja wenige Musikerinnen und Musiker, die nicht doch in irgendeiner Weise irgendwann mal Beschwerden hatten oder wissen, was es halt bedeutet, ein Instrument auf höchstem Niveau zu spielen. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Sache war für Julius, dass er da einen direkten Ansprechpartner hatte, dass ihn sicherlich beeinflusst, dass sie das Werk vielleicht sogar mit zusammen geschrieben haben. Mhm. Aber eben aus medizinischer Sicht sozusagen von Julius Flesch dann veröffentlicht und er geht da eben sehr gut auf die verschiedenen Aspekte der Musikermedizin schon ein. Also tatsächlich, was alles dazugehört, welche Fachrichtungen erwähnt werden, also Haut, Knochen, Störung von Sehnen, auch das Hören, er wird da explizit erwähnt, Herz und Lunge etc. etc. Und interessanterweise gibt es da etwas oder spricht er von koordinatorischen Beschäftigungsneurosen. Was er damit genau meint, ist natürlich jetzt Spekulation, aber Tatsache ist, dass diese koordinativen Störungen zumindest hinweisen sind was wir heute eben die fokale Dystonie nennen.
Es klingt alles schon immer so ein bisschen an, als würde in das meiste tatsächlich diese neurologische Sicht reinpassen. Oder es klingt alles so sehr nach Ihrer Fachrichtung gerade. Ob das jetzt Zufall ist oder
vielleicht
es hängt einfach tatsächlich alles irgendwie mit dem Hirn schon zusammen.
Klar, also die Steuerung, das muss man immer sagen, die Steuerung der Bewegung kommt natürlich aus dem Kopf. Also das heißt, das, was geübt wird, dieses Training der Feinmotorik Und vor allem das Weglassen der Grobmotorik und das Rausschleifen der Feinmotorik aus dieser Grobmotorik, die am Anfang da ist, das sind natürlich Dinge, die im Kopf passieren, diese Neuroplastizität, die neuroplastischen Adaptation an diese höchste Herausforderung. Aber natürlich ist es ein Stückchen weit auch gebiased, weil ich Neurologe bin, denke ich, dass ich diese Dinge wahrscheinlich dann bevorzugt erwähne. Aber wie gesagt, es darf also nicht übersehen werden, dass er eben natürlich auch Sehnen, Muskeln und Gelenke, also den Bewegungsapparat auch in Vordergrund gestellt hat und überhaupt dieses Interdisziplinäre. Das ist schon interessant, also dass er eben tatsächlich so neurologische Aspekte erwähnt, aber auch internistische Aspekte, orthopädische Aspekte, auch psychische Aspekte. Also auch da gibt es wohl einen Teil in seinem Buch, wo er auch darauf eingeht, psychisch, psychologisch, psychosomatisch, dass er eben diese Interdisziplinarität der Musikermedizin eigentlich sehr, sehr gut erkannt und sehr gut beschrieben hat. Er erwähnt es nicht explizit, aber implizit wird es klar. Und das macht ja die Musikermedizin auch zu dem, was sie ist und auch zu einem sehr, sehr spannenden Fach. Es gibt eben nicht einen Bereich, auf den man das reduzieren kann, sondern es ist eine Vielzahl an Fachrichtungen, die letztendlich daran beteiligt sein sollten. Und wenn ich das sagen darf, eben so ist ja dann auch die Interdisziplinäre Ambulanz für Musikermedizin, die wir in München gegründet haben, am Klinikum rechts der Isar, ist ja auch wie an der Uniklinik in Düsseldorf zum Beispiel, und an vielen Institutionen, an den Musikhochschulen auch, es ist ein interdisziplinäres Fach. Das wird, glaube ich, aus all diesen Einrichtungen, die es gibt in Deutschland, klar.
Ja, also das ist ja auch, was ich mit diesem Podcast versuche, interdisziplinär sozusagen, ich nenne es ganzheitlich, so einen großen Blick auf die Dinge zu werfen und von verschiedenen Richtungen es zu betrachten. Ja. Weil es eben nicht immer nur eine Ursache und eine Lösung gibt.
Genau.
Das ist zumindest meine Ansicht.
Ja, genau. Das ist richtig. Und letztendlich der zweite, dann Anfang des 20. Jahrhunderts, der zweite große, wenn man so sagen darf, Musikermediziner war sicherlich Kurt Singer. Jemand, der in Berlin tätig, also auch ein Arzt, der in Berlin tätig war und der auch über die Berufskrankheiten der Musikerinnen und Musiker geschrieben hat. Und der stellt eben, der sagt auch, systematische Darstellung ihrer Ursachen, Symptome und Behandlungsmethoden. Das heißt, da sieht man schon im Vergleich vor allem zum Ersten, zum Sunderlin, der sozusagen einen Ratgeber herausgegeben hat und Ratschläge gegeben hat, sieht man hier den Schritt hin zu eben Ursachen, zu den Symptomen und dann zur Behandlungsmethode. Also da hat sich doch ein großer Schritt getan in der Systematisierung der Beschwerdebilder der Musizierenden. Dadurch eben bis hin zu auch den Behandlungsmethoden. Und denn das Neue, oder wie soll man sagen, das, was er selber auch als großen Vorteil angesehen hat, ist, dass er eben in Berlin einen Lehrauftrag und Lehrtätigkeit hatte an der Musikhochschule dort. Das heißt, es war nicht nur aus der Theorie heraus über die Musiker, sondern er konnte an der Musikhochschule mit den Musizierenden sozusagen die Beschwerden live aus erster Hand sehen sozusagen und dann eben auch gucken, was kann man da tun. Das heißt, er war einer der ersten wirklich praktizierenden Musikermediziner, die das in einer institutionalisierten Form gemacht haben.
Jetzt ist das Stichwort quasi die Überleitung zu den Instituten, die es ja jetzt schon nicht mannigfaltig, aber schon vermehrt auch in Deutschland gibt. Also es gibt, das älteste ist in Hannover, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Freiburg kenne ich jetzt noch. Also alle Institute müssen wir jetzt auch nicht aufzählen. Es gibt auf jeden Fall deutschlandflächig Anlaufstellen, sowohl Institute als auch medizinische Einrichtungen, nenne ich es jetzt mal, wo sich Musiker hinwenden können mit Problematiken oder wo geforscht wird über diese Abläufe.
Ja, genau. Also da gibt es mittlerweile eben eine ganze Reihe. Und weil ich gehe davon aus, dass sicherlich noch einige dazukommen werden. Ja.
Okay, also ist noch lange nicht ausgeforscht.
Nein. Ich denke, Bereich. Da ist schon noch Bedarf.
Man kommt also immer wieder zu neuen Erkenntnissen.
Ja, richtig.
Sie sind jetzt in Hannover. Gibt es da einen speziellen Bereich, worauf sich Hannover spezialisiert hat? Oder ist es eher gleichwertig auf die Institute in Deutschland verteilt? Oder gibt es einen speziellen Bereich, den jetzt Hannover abdeckt?
Ja, also ich denke, der Bereich, der in Hannover bevorzugt abgedeckt wird, sind einmal neurologische Beschwerdebilder und da vor allem der Schwerpunkt von Herrn Professor Altenmüller, die fokale aufgabenspezifische Dystonie bei Musizierenden. Das kann man ganz klar sagen. Das ist hier die Anlaufstelle tatsächlich. Aber grundsätzlich ist es schon so natürlich, dass alle Beschwerdebilder und natürlich die chronischen Schmerzen oder akute und chronische Schmerzen als häufigstes Erkrankungsbild natürlich hier auch gesehen und behandelt werden.
Ja, also es wird keiner nach Hause geschickt.
Nee, es ist schon eine Anlaufstelle für alle Musizierenden, ja. die spielbedingte Beschwerden haben, aber der Schwerpunkt hier sind die Bewegungsstörungen. Mhm. Und die zweite Bewegungsstörung deutlich, deutlich seltener als die fokale Dystonie, aber ist dieser aufgabenspezifische Tremor. Und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Der Steinhausen hat ja auch über das Zittern eine Abhandlung geschrieben, aber der hat tatsächlich explizit eben das physiologische, also das willkürliche Zittern gemeint. Aber es gibt eben auch eine Bewegungsstörung, eine Erkrankung, diesen aufgabenspezifischen Tremor, wo das Zittern auftritt, unabhängig vom Kontext, unabhängig von der Situation und nicht beeinflussbar durch die Musizierenden. Und also damit ist eben auch nicht gemeint, explizit nicht gemeint mit diesem aufgabenspezifischen Zittern, ist nicht gemeint das Zittern, was auftritt, wenn man zum Beispiel aufgeregt ist. Das ist eine klare situationsbedingte Bewegungsstörung, wenn man so will, oder ein situationsbedingtes Zittern, was ihm aber nicht darunter fällt. Und das ist sehr, sehr selten, aber das ist ein Teil, mit dem ich mich eben zwischen 2009 und 2014 beschäftigt habe, der eben, gerade weil es so selten ist, sehr, sehr wenig erforscht war zur damaligen Zeit. Ja. Und da haben wir eben sehr viel geguckt Richtung Pathophysiologie und über Phänomenologie überhaupt erstmal beschreiben, wie ist überhaupt dieses Zittern? Ist das bei allen gleich? Gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Instrumenten? Welche Muskelgruppen sind beteiligt? Sind benachbarte Muskelgruppen beteiligt? Also wenn man jetzt das Handgelenk nimmt zum Beispiel, die Handgelenksbeugung, die Handgelenksstreckung, das kommt ja letztendlich aus dem Unterarm.
Ja.
Aber eben, was wir dann gesehen haben, ist, dass tatsächlich auch Muskeln am Oberarm angesteuert werden und aktiv werden bei diesem Zittern, die in der gleichen Frequenz aktiv sind wie die Handgelenksmuskulatur. Das heißt also, es gibt eine Aktivität, eine pathologische Aktivität, die nicht sein sollte oder nicht sein müsste, auch bei benachbarten Muskelgruppen. Also das sind alles so grundlegende Dinge, an denen wir geforscht haben, die wir herausgefunden haben. Und eben die Kontrolle, das ist ja das eigentlich Schlimme, ist die Kontrolle über diese Feinmotorik, diese fein abgestimmten Bewegungen, diese fein abgestimmte Aktivierung oder eben auch Nichtaktivierung. Und das ist ja das eigentlich Entscheidende immer, dass Aktivierung auch weggelassen wird. Das funktioniert eben nicht mehr so gut.
Okay, da wären wir dann wieder bei dem Ei, dass man dann vielleicht mit etwas zu viel Druck zerdrücken könnte. Gut, ein Teil der Arbeit am Institut ist auch Aufklärung und Wissensvermittlung an Ihre Studenten an der Hochschule.
Ja.
Wie sieht denn das aus? Könnten Sie dazu kurz was Erläuterndes sagen?
Ja, sehr gerne. Also die Grundlage letztendlich der Ausbildung bildet die Grundlagenvorlesung. Das heißt, es gibt eine Vorlesung, die allen Studierenden offen steht. Von der wir empfehlen, dass sie halt im ersten oder zweiten, also frühzeitig im Studium besucht wird, wo wir Grundlagen des Musizierens vermitteln und da eben die Grundlagen der Physiologie, also tatsächlich ganz grundlegende Dinge wie zum Beispiel, wie funktioniert ein Gelenk, wie funktioniert ein Muskel, wie funktionieren Sehnen, wie funktionieren Nerven und wie sind die Gelenke aufgebaut, welche Bewegungsfreiheiten gibt es etc. Und dann geht es eben von diesen physiologischen Abläufen, wie trainiert man einen Muskel, was kann ein Muskel trainiert werden. Auch natürlich lernphysiologische Dinge, natürlich als Neurologen sozusagen, welche neuroplastischen Vorgänge gibt es durchs Üben, also erstmal auf physiologischer Ebene. Welche Veränderungen sieht man im Gehirn auf funktioneller Ebene? Das heißt, gibt es da, welche Bereiche sind anders aktiv, mehr aktiv, weniger aktiv als bei Nicht-Musizierenden, aber auch auf struktureller Ebene. Tatsächlich interessanterweise, und das hat man in den letzten 10, 15 Jahren herausgefunden, gibt es auch strukturelle Veränderungen. Man sieht eben, dass bestimmte Bereiche im Gehirn einfach durch dieses Üben, durch das intensive sich Auseinandersetzen mit dem Musizieren größer werden. Tatsächlich, die nehmen an Volumen tatsächlich zu. Also auch solche Dinge vermitteln wir natürlich dann eben Lernen oder übe physiologische Dinge, das heißt so, wie wir das nennen, so hirngerechtes Üben in Anführungsstrichen. das heißt, welche Strategien machen Sinn? Also sehr allgemein natürlich, da gibt es ja kein richtig und keine falsche oder nicht den einen Ansatz, der jetzt so richtig ist und allgemeingültig ist. Wenn man so übt, dann werden keine Beschwerden auftreten. Wenn man so übt, dann wird man sicherlich alles meistern. So ist es ja leider nicht. Aber eben, es gibt natürlich Dinge aus der Lernforschung, und aus der Forschung über das motorische Lernen vor allem, was Sinn macht, was keinen Sinn macht, was effizienter ist, was wenig effizient ist und wie es so schön heißt heutzutage, was nachhaltig ist und was weniger nachhaltig ist. Das heißt, solche Strategien versuchen wir auch zu vermitteln. Und dann eben im nächsten Schritt eben die Pathophysiologie. Das heißt, wir erklären natürlich auch, wie entstehen Schmerzen, warum entstehen Schmerzen und wie können Schmerzen chronifizieren. Und dann natürlich im nächsten Schritt, was kann man tun? Einmal, um akute Schmerzen überhaupt zu verhindern. Aber wenn sie eingetreten ist, dass sie wieder besser werden und wenn chronische Schmerzen doch schon da sein sollten, was man tun kann, damit eben auch die chronischen Schmerzen wieder verschwinden. Und die können natürlich verschwinden. Chronisch klingt dann immer so, okay, das ist etwas, was man nicht mehr los wird. Und das ist ja auch natürlich zu Recht, kommen da dann Ängste sehr, sehr schnell auf. Um Gottes Willen, jetzt geht das schon so lange, verschwindet das auch wieder. Und das kann man sagen, das haben wir ja auch gesehen, von den Studierenden, die ich zwischen 2009 und 2015 gesehen habe, hier haben über 95% angegeben, dass die Beschwerden entweder weg sind oder eben auf einem Maß so sind, dass sie in keiner Weise mehr einschränkend sind. Alle haben ihren Abschluss geschafft. Also ich kenne keinen, der aufgrund von Schmerzbeschwerden nicht seinen Abschluss hier geschafft hätte an der Musikhochschule. Und das ist natürlich auch eine gute Nachricht. Aber das ist wichtig, eben diese Dinge zu vermitteln, damit diese Ängste gar nicht erst so groß werden oder dass man diese Ängste rechtzeitig auffängt.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch wichtig, um da kurz einzuhaken, diese Wissensvermittlung auch für den späteren Berufsalltag, weil dieses Studium an sich, erstmal natürlich eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule zu machen und dann aber später auch seinen Abschluss zu machen, das ist ja nur ein kleiner Teilbereich eigentlich von diesem doch etwas längeren Musikerleben, ja. Und da ist wahrscheinlich noch wichtiger, den Studenten oder den jungen Auszubildenden da Handwerk mitzugeben und auch Wissen mitzugeben, wenn später was auf sie zukommt. Weil diese glückliche Situation, dass man dann an der Hochschule ist, wo auch noch ein Musikermedizininstitut untergebracht ist, die wird man wahrscheinlich nicht in jedem Orchester und in jedem Alltagsleben dann später haben.
Nee, das ist richtig, in der Tat. Und ich meine, es gab 1997 mal eine Umfrage, eine internationale Umfrage an Profimusikerinnen und Musikern, wo explizit tatsächlich, wie Sie sagen, die Frage gestellt wurde, fühlen Sie sich gut oder von Ihrer Musikhochschule auf die Anforderungen und auf die Stressoren im Berufsalltag dann nach dem Studium vorbereitet? Und das ist ganz interessant. Also da haben tatsächlich, wie viel Prozent waren das jetzt, 80% oder 90%, 83% haben gesagt, nein, genau, also 4 von 5 haben gesagt, nein, ich fühle mich da nicht gut drauf vorbereitet. Ach. Und das ist natürlich eben auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Ich meine, solche Daten sind natürlich wichtig, um zu wissen, was wir an der Hochschule, wenn wir schon so eine Einrichtung haben, auf was wir eingehen müssen. Und das ist eben die Hoffnung, wie Sie auch richtig gesagt haben, dass natürlich diese Vorbereitung auch auf den Berufsalltag dann eine andere sein wird. Natürlich, weil es gibt zum Glück genügend Musikerinnen und Musiker, die keine Beschwerden haben. Also es ist jetzt nicht so, das ist auch immer wichtig. Man darf nicht anfangen, den Beruf des Musizierens zu pathologisieren sozusagen, dass man denkt, um Gottes Willen, musizieren, das ist eine hochgefährliche Aufgabe und hochgefährliche Tätigkeit, die werden alle schwer krank. So ist es nicht. Also viele sind ja sehr, sehr zufrieden mit ihrer Gesundheit und tatsächlich unter Jugendlichen, die musizieren, ist jetzt die Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit sogar höher als bei Nicht-Musizierenden. Also das darf man nicht vergessen. Deswegen, es gibt genügend, die zum Glück während des Studiums keine Beschwerden haben, aber tatsächlich, wenn man dann das erste Mal im Berufsalltag mit Beschwerden konfrontiert ist, ist es natürlich was anderes, wenn man eben darauf vorbereitet ist oder zumindest schon mal gehört hat. Die und die Beschwerden gibt es, die und die Beschwerden können auch wieder weggehen. Und da sind natürlich in erster Linie wieder die Schmerzen da. Aber auch bei der Dystonie, wo man natürlich, wo es Ansatzmöglichkeiten und Behandlungsmöglichkeiten gibt, wo es nicht zwangsläufig so ist, dass man den Beruf aufgeben muss, dann ist es natürlich eine ganz andere Information und eine ganz andere Grundlage, auf der man dann diese Krankheit erstmal oder diese Beschwerden, mit dem man den Beschwerden dann gegenübersteht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass eben diese Vorbereitung auf den Berufsalltag, auf den Moment hoffentlich nie, aber wenn dann doch mal Beschwerden kommen sollen, auf diesen Moment, dass man da anders und besser vorbereitet ist.
Gibt es dann bei Ihnen am Institut oder an der Hochschule auch vielfältiges Angebot an Therapieformen, also dass den Studierenden dort auch mit an die Hand gegeben wird, wie man dann an die Sachen rangehen kann? Oder ist es in erster Linie Wissensvermittlung?
Also wie man an die Sachen rangehen kann, genau, das ist Teil der Vorlesung und auch Teil der Seminare. Also wenn Sie eben fragen, welche anderen oder wenn die Frage war, welche Angebote haben wir für die Studierenden, dann ist das eben neben der Vorlesung auch Seminare oder Tutorien, wo wir sehr, sehr praktisch tatsächlich versuchen, mit den Studierenden zu arbeiten. Genau. Das heißt also, da gibt es bestimmte Themen, zum Beispiel ein Thema auch natürlich, was wir auch thematisieren, ist Aufführungsangst. Lampenfieber, Aufführungsangst. Und in diesen Seminaren werden dann eben Auftrittssituationen geübt. Das wird in der Gruppe überhaupt darüber gesprochen. Was ist Aufführungsangst? Was ist Lampenfieber? Wer empfindet das wie? Weil das ist ja eins von diesen, sicherlich immer noch von den großen Tabuthemen, über das viel geschrieben wird und man kann viel darüber lesen, aber tatsächlich innerhalb der Orchester oder auch innerhalb der Musikhochschulen wird da nicht so viel drüber gesprochen, so frei untereinander. Ich denke, das hat sich gebessert in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Aber dafür sind natürlich solche kleinen Gruppen, solche Seminare mit einer überschaubaren Teilnehmerinnen und Teilnehmeranzahl sehr, sehr gut geeignet, weil das ein geschützter Rahmen ist, wo jedem klar ist, okay, heute geht es um das Thema Aufführungsangst. Und wir zwingen hier auch natürlich keinen irgendwas zu sagen. Wir sagen jedem, okay, das ist natürlich eben, es ist ein heikles Thema und es ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Aber wir merken dann immer sehr, sehr schnell erstmal, wie gut diese Seminare angenommen werden. Also da ist eine hohe Nachfrage da. Und wenn tatsächlich ein Gespräch zustande kommt, und es kommt immer eins, manchmal dauert es länger, manchmal geht es relativ schnell, aber es kommt immer eins zustande und es ist immer extrem produktiv. Also alle sind hinterher sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr begeistert und haben das Gefühl, dass sie endlich mal auch darüber in einem geschützten Rahmen sprechen konnten, weil fast jeder hat dazu was zu sagen. Es kommt ganz selten, natürlich, es kommt auch selten vor, dass Einzelne sagen, also nee, Lampenfieber, Aufführungsangst kenne ich nicht. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist ja umso besser vielleicht auch. Aber eben für die allermeisten ist es sehr, sehr gut, einmal das Gefühl zu haben, darüber sprechen zu können und dann eben im nächsten Schritt zu hören, okay, was kann man jetzt tun? Wir bereiten eine Aufführungssituation vor, eben auch in einem kleinen Rahmen, in einem geschützten Rahmen und dann gehen wir verschiedene Dinge durch. Wie bereitet man sich vor, bevor man auf die Bühne geht, hinter der Bühne? Welche Gedanken, kognitive Strategien, welche kann man anwenden, welche gibt es da? Aber auch ganz konkret so Körperwahrnehmungsverfahren oder Körperübungen. Es gibt da ja sehr einfache, die progressive Muskelrelaxation zum Beispiel nach Jakobson, die ja sehr, sehr einfach umsetzbar ist, die man auch eben hinter der Bühne, wenn man angespannt ist und merkt, okay, diese Anspannung nimmt ein Ausmaß an, das zu viel ist, dann kann man mithilfe der progressiven Muskelrelaxation die ist eine Möglichkeit, diese Anspannung zumindest zum Teil abzubauen. Das heißt also, solche Dinge werden auch aktiv mit Instrument dann durchprobiert, wenn man so will, und dann bitten wir die Studierenden, sich gegenseitig ein kurzes Stück vorzuspielen. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
Das klingt nach einem sehr gut geschnürten Paket, das man da mitbekommt in Hannover.
Ja.
Ja, würde man sich, also ich hätte es mir gewünscht, ist noch nicht ganz so lang her, dass ich studiert habe, aber ich hatte das Gefühl, ich musste mir meine Sachen etwas mehr selbst zusammensuchen. Mhm. Ich habe sie gefunden, mit ein bisschen mehr Aufwand, aber natürlich kam die Motivation dann auch eher aus mir selbst heraus und wurde mir nicht von außen angeboten. Jetzt hätte mich noch interessiert, gibt es denn da später dann so eine Art Feedback oder dass man Rückmeldung bekommt oder dass Sie beobachten von ehemaligen Studenten, dass die nochmal Rückmeldung geben, wie das Wissen angewandt wurde oder irgendeine Art, ja, längerfristiges Feedback oder dass man so einen Überblick hat über die Arbeit.
Also systematisch gibt es ehrlicherweise kein längerfristiges Feedback. Das ist einer der Gründe oder das ist der Hauptgrund, warum ich 2014, als ich weggegangen bin, eben alle, zumindest Studierenden, die ich hier im Rahmen der Sprechstunde gesehen habe, nochmal angeschrieben habe, um zu fragen, wie geht es jetzt? Ja. Was machen Sie jetzt? Mhm. Und so weiter, wo eben rausgekommen ist, dass letztendlich über 95% praktisch beschwerdefrei sind und alle, also die halt den Abschluss zu dem Zeitpunkt schon hatten, das waren ja noch nicht alle, aber alle, die dann eben einen Abschluss hätten machen können, ihn auch gemacht haben. Also es gibt keinen, der geschrieben hat, ich habe den Abschluss nicht geschafft. Wegen der Beschwerden. Aber ab und zu, doch, muss ich sagen, freue ich mich natürlich auch, ab und zu gibt es dann schon Einzelstudierende, die dann eine Rückmeldung geben über die Inhalte, die wir vermittelt haben. Also das ist dann eher kurzfristig, so nach dem Semester etc. etc. Und wir machen nach den Seminaren, wir haben immer eine Stunde eben gerade für dieses praktische Seminar, wo es eben jetzt nicht nur um Aufführungsangst, da machen wir auch für diejenigen vor allem, die Musikpädagogik, also künstlerisch-pädagogische Ausbildung machen, zum Beispiel so Unterrichtssituationen. Das heißt, sie sollen sich Gedanken machen, so ein bisschen ein kurzes Konzept, natürlich haben wir jetzt nicht nur begrenzt Zeit, aber ein kurzes Konzept und dann unterrichten die sich gegenseitig. Entweder am eigenen Instrument, wo dann ein bisschen mehr Expertise schon da ist oder deutlich mehr Expertise da ist, oder eben an einem fremden Instrument. Das heißt, dass jemand, der dann Geige spielt, unterrichtet wird von einem Klarinettisten. Dass man eben auch so diese Situation versucht, so gut es geht. Natürlich, klar, das sind alles Erwachsene und das ist natürlich was anderes mit Kindern, aber wie ist es, wenn jemand da ist und einfach aus diesem Instrument keinen Ton rauskriegt, als das allererste Mal? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Erfahrung. Auch das wird sehr, sehr gut angenommen. Und gerade dafür haben wir eine Feedback-Runde in der allerletzten Stunde. Und wo wir nochmal ein bisschen gucken, was war gut, was war nicht so gut, was können wir besser machen und was wir dann versuchen, in das jeweilige nächste Semester dann zu integrieren. Insgesamt gibt es dieses Seminar seit 2009. Also damals zufälligerweise, als ich angefangen habe, ist es eingeführt worden. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es das noch gibt. Aber es hat sich einiges getan. Man muss schon dieses Feedback und dieses Versuchen zu integrieren, und jedes Semester gibt es natürlich anderes Feedback, hat das zu einem sehr, sehr guten Konzept werden lassen, muss man wirklich sagen.
Sehr schön, das freut mich, das klingt gut. Jetzt würde ich noch auf so ein paar andere Fragen eingehen. Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen über Dystonie gesprochen. Meine Frage wäre nämlich gewesen, ob es so etwas wie die Musikerkrankheit gibt. Und es klang jetzt schon so ein bisschen raus, als wenn fokale Dystonie den Preis gewinnen würde. Ja. Ist wahrscheinlich auch instrumentenabhängig.
Oder? Ja, es ist auf jeden Fall instrumentenabhängig. Das heißt also, die Dystonie, letztendlich können es theoretisch alle kriegen, denke ich. In der Praxis sieht es so aus, dass es da Instrumente gibt, also Pianisten und Pianistinnen und Gitarristen, also die Gitarre sind die zwei Instrumente, die am häufigsten betroffen sind. Und Männer deutlich häufiger als Frauen. Es gibt verschiedene Risikofaktoren, was ganz interessant ist, also die man auch eben offensichtlich nicht beeinflussen kann. Also 80% der Betroffenen sind Männer. Und das heißt, es muss es gibt eine genetische Komponente, also das heißt also auch Musizierende, die jetzt Angehörige haben, die auch Bewegungsstörungen haben, scheinen auch eine Prädisposition zu haben, aber eben das Geschlecht an sich, was offensichtlich auch genetisch determiniert ist, scheint auch eine Rolle zu spielen. Dann haben wir deutlich häufiger klassische Musikerinnen und Musiker als Musizierende aus dem Jazzbereich. Also auch das scheint ein intrinsischer Risikofaktor zu sein, den man natürlich jetzt auch schwierig beeinflussen kann. Also wenn man klassische Musik studiert, studiert man halt klassische Musik. Aber das ist schon wichtig, das zu wissen natürlich, dass man da eben guckt an den Dingen, die man vielleicht beeinflussen kann, dass man versucht, da Risikofaktoren oder Stressfaktoren zu reduzieren. Also ein Risikofaktor scheint eben zu sein, diese sehr stark repetitive, stereotype Bewegung. Das heißt, dass man eben jetzt nicht nur exzessiv irgendwelche technischen Übungen macht stundenlang, sondern dass man immer auch guckt, dass man Ausgleichbewegungen macht, unabhängig vom Instrument, dass man am Instrument eben auch dann Dinge spielt, die jetzt nicht nur Technik und Geschwindigkeit trainieren, sondern die ja immer auf langsamen Stück üben oder eben versucht da unabhängig vom technischen Aspekt eben den musikalischen Aspekt wieder in den Vordergrund zu stellen. Solche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Dystonie ist sicherlich eine der schwerwiegenden Erkrankungen, aber nochmal, das ist ganz wichtig, möchte ich gleich dazu sagen, es ist nicht, dass man da nichts tun kann, man kann die gut behandeln. Ja. Jetzt so, ob es die, natürlich, da bin ich wieder ein bisschen, gebe ich zu, gebiased, natürlich als Neurologe, es ist natürlich so die Erkrankung und hier am Institut insbesondere, natürlich ist sie im Mittelpunkt der Forschung, diese Bewegungsstörung. Die häufigste nach wie vor ist, wie gesagt, sind die Schmerzen, die betrifft auch alle Instrumentalisten, mal mehr, mal weniger natürlich, aber grundsätzlich haben wir davon von allen Instrumentengruppen und von jedem Instrument schon jemanden hier gehabt. Aber gerade auch bei den Sängerinnen und Sängern, auch da gibt es natürlich auch Beschwerden, Dysphonie, Heiserkeit oder eben, das ist jetzt ein Krankheitsbild, was ich hier nicht so häufig gesehen habe. In München hatten wir da eben die Phoniater, die sich damit beschäftigen, und dafür ist Freiburg zum Beispiel, der Bernhard Richter ist ja auch HNO-Arzt, dafür sind die zum Beispiel bekannt. Das heißt, sie sehen deutlich mehr Sängerinnen und Sänger als wir in Hannover. Aber auch da gibt es natürlich bestimmte Beschwerdebilder, die häufig sind. Das ist natürlich nicht häufig, aber auch handchirurgische Krankheitsbilder sozusagen, so Ganglien, die jetzt nicht, sagen wir so, sondern Ganglien, also so ein Gelenks, also wie soll man sagen, wo die Gelenkskapsel sich ausstülpt und mit Gelenksflüssigkeit gefüllt ist. Das gibt es auch bei Nicht-Musizierenden. Aber es kann halt bei Musizierenden schnell zu Beschwerden führen. Ja gut, das ist selten, aber auch da wieder bei den handchirurgischen Fächern gibt es natürlich auch häufige Krankheitsbilder. So, das will ich damit sagen.
Ja, Sie schlagen auch gerade schon den Bogen. Einer meiner Ansichten ist auch, wie sehr Mensch und Musiker eigentlich zu trennen ist. Und Sie haben es gerade schon angekratzt, dass es ja eigentlich jeder Normalo in Anführungszeichen auch bekommen kann. Und beim Musiker kommt es wahrscheinlich dann eben durch diesen Fokus eher kommt es eher zum Tragen als jetzt bei jemanden, der bürotechnisch tätig ist zum Beispiel. Aber gerade diese Schmerzen oder das, was Sie jetzt sagen, was so den größten Teil eigentlich ausmacht, das sind ja so Dinge, die uns alle betreffen, ob jetzt Musiker oder nicht Musiker. Ja, also den Körper an sich wirklich gut zu nutzen und mit sich selbst irgendwie einen guten Weg zu finden, um schmerz- oder beschwerdefrei zu sein, das ist ja was sich quasi durch die gesamte Gesellschaft zieht, ein Stück weit.
Klar, richtig. Also grundsätzlich sind chronische Schmerzen natürlich eines der häufigsten Krankheitsbilder in der Bevölkerung, das kann man sagen, richtig. Und eben, was kann man tun, um das zu verhindern, oder was kann man tun, wenn es eben da ist, dass es besser wird? Das sind tatsächlich die wichtigsten Fragen, und die wir versuchen, in der Sprechstunde zu vermitteln oder eben im besten Fall schon in der Vorlesung zu vermitteln, in der Tat. Und da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Klar, ich meine, wir sind, oder das versuchen wir auch zu vermitteln, die Musizierenden, trotz allem, auch wenn das Instrument extern sind, sind diejenigen, die das Instrument bedienen und das Instrument spielen. Das heißt also, es ist wichtig, auf sich zu achten, um das Instrument gut spielen zu können, weil man selber letztendlich das Instrument ist. Man sollte auf sich genauso gut aufpassen, wie eine Geigerin, wie ein Geiger auf die Geige aufpasst. Ich meine, die würden die nie irgendwo achtlos liegen lassen. Das ist völlig undenkbar, dass man den Bogen irgendwie da durch die Gegend irgendwo liegen lässt, wo er möglicherweise kaputt gehen könnte. Und genau so sollte man auf sich auch achten.
Ja, das ist sehr gut getroffen. Ich unterrichte ja auch Yoga, also ich bin Yogalehrerin. Und ich beobachte schon immer wieder mit großen Augen, wie viel mehr Potenzial eigentlich in den Menschen steckt. Und ich glaube, dass das auch auf uns Musiker dann in dem Zusammenhang zutrifft. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Metapher. So gut, wie man auf seine teure Stradivari aufpasst, so sollte man, umso besser sollte man eigentlich auf seinen Rücken und seine Hüften und alles, was sonst noch dazu gehört, achten. Tabuthemen hatten Sie es vorhin noch nicht genannt, aber es kam so rüber. Es gibt ja Tabuthemen in der Musikerszene. Dazu gehören dann wahrscheinlich auch Beschwerden, Krankheiten. Ich nehme aber an, vor allem, wenn es so ein bisschen in die psychologische Richtung geht oder die seelische Belastung, dass man darüber weniger spricht. Oder trifft es auch auf körperliche Beschwerden zu?
Nee, sicherlich eher auf die, Aufführungsangst ist ja das klassische Beispiel. Und eben Angst als psychisches Phänomen ist etwas, worüber sehr, sehr ungern immer noch gesprochen wird. Und dann eben Dinge tatsächlich, auch wenn es körperliche Beschwerden sind, die eben zu Ängsten führen. Das sind eben dann die Momente, wo eben nicht mehr darüber gesprochen wird, weil damit bestimmte Ängste verbunden sind. Also es sind letztendlich nicht die Beschwerden, die einen abhalten, darüber zu sprechen, sondern eben schon, wie Sie sagen, die psychischen Begleiterscheinungen, wenn man es so medizinisch ausdrücken darf, die dazu führen, dass man eine Hemmung hat, sich damit an andere zu wenden. Und das sind dann eben Ängste davor, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, dass man den eigenen Ansprüchen und den vermeintlichen oder auch realen Ansprüchen der Kolleginnen und Kollegen im Orchester nicht mehr genügt. Und das ist ja etwas, was auch tatsächlich, da gab es eine Studie von 2012 von Herrn Gembris, eben, der hat das jetzt genannt, älter werden im Orchester, da ging es um viele Dinge, aber unter anderem eben auch darum, dass das natürlich zum Beispiel auch als Beispiel für so ein möglicherweise Tabuthema, was hier auch so erwähnt wird dann in der Studie, dass eben dieses Nachlassen zum Beispiel der Konzentrationsfähigkeit oder der Aufmerksamkeit, dass das eben mit Ängsten verbunden sind, aber dass es sehr, sehr schwierig fällt, darüber zu sprechen, dass das eigentlich ein Thema ist, was nicht gerne angesprochen wird. Und wenn darüber gesprochen wird, eben vor allem, und das fand ich auch ganz interessant, dass darüber gesprochen wird, tatsächlich dann nicht im Orchester, sondern eher mit Angehörigen oder Lebenspartner etc. etc. Das heißt, dass es innerhalb des Orchesters etwas ist, was nicht gern thematisiert wird. Und ich denke, dass das aber auch etwas ist, was vielleicht auch frühzeitig angesprochen werden soll, dass eben diese Probleme auftreten können, weil das doch eine von den Älteren, je nachdem, es gibt verschiedene Definitionen, glaube ich, aber so über 50 oder über 60 eben, das wird dann so die Leistungs-, altersbedingten Leistungseinbußen genannt, dass dann doch eine Mehrheit ab einem gewissen Alter, eine deutliche Mehrheit der Musizierenden im Orchester sagt, ja doch, die haben Leistungseinbußen an sich bemerkt, eben physische und tatsächlich interessanterweise eben auch psychische tatsächlich Einschränkungen, also so viel in Motivation oder Nervosität, interessanterweise eben zunehmendes Lampenfieber oder Aufführungsangst dann bei einigen Musizierenden, aber auch physische Dinge wie Verschlechterung des Hör- oder Sehvermögens, eben kognitive Einschränkungen sind da, wenn ich mich richtig erinnere, erwähnt worden, also dass ich eben diese Konzentrationsfähigkeit, hatte ich schon gesagt, oder Koordinationsschwierigkeiten, Verschlechterung der Gedächtnisleistung etc. Und das wird tatsächlich dann, das wird zwar von eben einer Mehrheit der Musizierenden ab einem bestimmten Alter erwähnt, dass es so sei, aber gleichzeitig sagen eben viele, es ist schwierig darüber zu sprechen, weil es eben angstbesetzt ist oder weil man eben den eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt, weil eine gewisse Scham auch dahinter ist. Natürlich, man möchte als Musiker natürlich immer das Bestmögliche erreichen, man merkt, das geht nicht mehr, dann ist da dann schämt man sich selbst und eben den anderen gegenüber. Und das sind alles Dinge, glaube ich, das wäre wichtig, vielleicht weil es so ist, wie es ist, oder so zu sein scheint zumindest zum Teil, dass man auch darüber rechtzeitig aufklärt tatsächlich.
Ja, also dann bieten Sie ja quasi mit Ihrer Arbeit da auch eine gute Grundlagenarbeit an, wenn jetzt Studenten diese Vorlesungen oder Seminare besuchen oder diese in diesem geschlossenen Rahmen über ihre Ängste sprechen, dann haben die schon mal da gespürt, es ist machbar, es ist okay, ich kann darüber reden, mir passiert nichts Schlimmes. Mhm. Und es ist immer mindestens einer da, dem es genauso geht. Ja. Oder wenn nicht, eigentlich geht es allen irgendwie so, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, haben Sie ja vorhin erwähnt. Aber es ist schon tatsächlich wichtig, dass diese Räume und diese Rahmen geschaffen werden und gesprochen wird, dass Themen einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Ja, genau, richtig. Das ist ja das Wichtigste. Und das ist ja das, was viele sich auch, wenn ich das richtig sehe, was ich mir vorstellen kann, was sich viele dann auch wünschen würden, eben, dass es doch eine Möglichkeit gibt, in einem geschützten Rahmen eben über diese Dinge dann auch sprechen zu können. Weil, wie Sie richtig sagen, also, dass man merkt, in dem Augenblick, wo der Raum dafür gegeben wird, und der Rahmen dafür aber auch zur Verfügung gestellt wird, ist es etwas, was sehr, sehr vielen, den allermeisten hilft, damit umzugehen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann auch schon ganz viel Last abfällt, allein die Vorstellung vor diesem Öffnen. Ja, genau. Zum Abschluss würde ich noch ganz kurz, in kurzem Abriss, kurz durchsprechen, wie geht man denn vor, wenn man jetzt als Musiker irgendwelche Beschwerden hat? Dann gehe ich wahrscheinlich erstmal zu meinem Hausarzt, aber der wird vielleicht dann mich schnell woanders hinschicken oder der wird ratlos sein. Was ist denn, wie könnten Sie einen guten Leitfaden
mitgeben? Genau, es kommt immer auf das Beschwerdebild an. Wenn es tatsächlich ein Beschwerdebild ist, was im Zusammenhang mit dem Musizieren, mit dem Instrument entstanden ist, dann macht es Sinn eigentlich, entweder zum Hausarzt zu gehen oder sich vom Hausarzt eine Überweisung geben zu lassen, eben für ein Institut oder für eine Ambulanz, die sich eben speziell mit Musikermedizin beschäftigt und eben musikerspezifische Krankheiten diagnostiziert und behandelt.
Ja. Eine Liste über diese Institute oder Ambulanzen gibt es, glaube ich, auch auf der Deutschen Orchestervereinigungs-Internetseite.
Genau, da gibt es, oder sonst die Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin. Auch das ist eine Anlaufstelle, wo sich eben Ärztinnen und Ärzte organisieren, die, also nicht nur, aber eben auch, wenn man jetzt eben ärztliche Hilfe sucht, kann man sich an die wenden, um zu gucken, ob es da in der Nähe jemanden gibt, der musikermedizinisch tätig ist. Und sonst haben die natürlich auch eine Übersicht über die Institute, das ist völlig klar. Aber eben auch, wo wir bei der DGFMM sind, also die Deutsche Gesellschaft für Musikphysik und Musikermedizin, da sind eben auch, also eben nicht nur, das ist wichtig, nicht nur explizit Ärztinnen und Ärzte vertreten und organisiert, sondern eben auch Therapeuten.
Ja, ganz wichtig.
Die sich dann mit therapeutischen Fragestellungen oder eben therapeutische Angebote machen.
Genau, das wird ja dann auch wahrscheinlich die Anlauf oder das letzte Ziel sein, zu dem man dann auch hin möchte, wenn man dann daran arbeiten möchte, an der Problematik.
Ja.
Gut, über diese verschiedenen Therapiemöglichkeiten oder Ansätze werde ich natürlich noch in ganz vielen anderen Folgen sprechen. Heute war es mir erstmal wichtig, einen Bogen zu schlagen, einen kleinen Überblick zu bieten, eben aus fachlicher Sicht. Zum Abschluss vielleicht ganz kurz, wie würden Sie einen gesunden Musiker beschreiben? Was macht Ihrer Meinung nach einen gesunden Musiker aus?
Das ist eine gute Frage. Was macht einen gesunden Musiker aus? Ich denke, das Wichtigste am Musizieren, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, ist, sich die Freude an der Musik und am Musizieren zu erhalten. Das weiß man, ist das Protektivste oder das, was einen am meisten davor schützt, Beschwerden zu bekommen. Ist Freude und Enthusiasmus, Interesse an dem, was man tut.
Ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben, ob es jetzt diese erwähnte Studie war oder eine andere, dass Orchestermusiker auf die Frage, welche Beschwerden sie haben, später darauf geantwortet haben, es ist aber nicht so schlimm, weil mein Beruf mir so viel Spaß macht. Also auch die Beschwerden, die man hat, überwiegen nicht die Freude an dem, was man tut.
Ja, genau. Und das ist interessant, auch in dieser von 2012, diese Studie. Ich meine, über 80% haben angegeben, dass sie mit dem, was sie tun, sehr zufrieden sind oder zufrieden sind.
Ah ja, eben, Sie hatten es vorhin auch erwähnt.
Die Studie hatte ich erwähnt, genau, aber eben diese, sind 86% haben da angegeben, dass sie eben zufrieden oder sehr zufrieden oder dass sie ihre Position als gut bis sehr gut bezeichnen würden. Das heißt also die Zufriedenheit und eine ganz, ganz kleine Minderheit würde eben den Beruf, wenn man sagt, jetzt im Kontext der Beschwerden sozusagen in Anführungszeichen trotz allem, aufgeben. Und das ist eben, wie Sie richtig sagen, diese Freude an der Musik, dieses, was eben die Musik einem geben kann, diese emotionale Möglichkeit, sich emotional auszudrücken, diese emotionale Botschaft, die man senden kann. Das sind alles Dinge, die protektiv sind. Deswegen glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist vielleicht manchmal leicht gesagt, sich das zu behalten. Aber man weiß, dass diejenigen, die es schaffen, das zu behalten, und diesen Enthusiasmus und die Freude, das Interesse, dass die deutlich weniger Beschwerden haben.
Sehr schön. Das ist doch ein schöner Abschlussaspekt, der nochmal zeigt, was für einen tollen Beruf wir eigentlich ausüben dürfen.
Ja.
Ja, wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Es war eine spannende Stunde. Und vielleicht sehen wir uns demnächst irgendwann einmal in 3D. Nicht
Stimmt,
nur über das Internet.
Ich ja. Das wäre zu
hoffen. Genau, das wäre doch schön.
Ja, vielen Dank, Frau Hümpfert. Hat mich auch sehr gefreut. Und ich hoffe auch, dass man sich irgendwann mal dann auch im echten Leben, in real life, wie es so schön heißt, begegnet und nicht mal in 2D in der Tat.